Stell dir vor, du gehst an einem ganz normalen Dienstagmorgen durch die Fußgängerzone. Du hast vielleicht gerade einen Kaffee in der Hand, denkst über dein nächstes Meeting nach oder keine Ahnung, was du abends kochen willst.
Ja, Alltag eben.
Genau, absoluter Alltag. Und plötzlich gehst du an jemanden vorbei, der auf den Knien hockt, mit bunter Kreide politische Parolen auf das Pflaster schreibt und dabei ja laut Parolen gegen das System ruft.
Das kennt man ja. Also man sieht sowas ab und zu mal in der Stadt.
Richtig. Und die meisten von uns tun in so einer Situation genau eines. Wir weichen instinktiv einen Schritt aus, schauen vielleicht kurz hin und gehen dann einfach weiter.
Man verbucht das dann so unter verrückter Straßenprotest und hakt es ab.
Exakt. Aber, und das ist die große Frage heute, hast du dich jemals gefragt, welcher gewaltige, epische Film eigentlich gerade im Kopf dieser Person abläuft, während du einfach nur an ihr vorbeiläufst?
Das ist wirklich eine faszinierende Perspektive, weil wir sehen immer nur das äußere, oft irritierende Handeln auf der Straße.
Eben.
Aber wir sehen nicht das innere Drehbuch. Also wir sehen nicht die kosmischen Ausmaße, die diese Aktion für die Person selbst haben könnte.
Und genau dieses innere Drehbuch schauen wir uns in der heutigen tiefen Analyse mal genauer an. Schön, dass du heute zuhörst.
Hallo auch von mir.
Wir haben hier nämlich ein extrem dichtes, fast schon überbordendes Dokument vorliegen. Es ist ein Text, der am 7. Februar 2026 veröffentlicht wurde.
Ja, und zwar unter dem Namen Ares Blütenrein.
Genau, beziehungsweise dem Pseudonym plus 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 Ariman römisch 1 plus plus plus.
Ein sehr spezieller Name, ja?
Der Titel von dem Ganzen lautet schlicht: Der BRD-Offizier ist kein Vorbild.
Und bevor wir in diese absolut wilde Mischung aus Science-Fiction, radikaler politischer Systemkritik und Performancekunst eintauchen, müssen wir hier eine Sache ganz unmissverständlich klären.
Ein sehr wichtiger Disclaimer an dieser Stelle.
Richtig. Wir betrachten heute ein Manifest voller extrem politischer Behauptungen. Der Text nutzt radikale Vokabeln, um das aktuelle System ja fundamental anzugreifen.
Uns geht es hier aber absolut nicht darum, diese radikalen Ansichten zu werten. Wir ergreifen hier keine Partei, weder für linke noch für rechte Ideologien.
Wir machen uns diese Weltanschauung in keinster Weise zu eigen.
Ganz genau. Wir sezieren das heute rein objektiv. Wir schauen uns die Architektur dieser Gedankenwelt an.
Es geht nur darum zu verstehen, wie ein Mensch eine Straßenaktion mit dem Schicksal des gesamten Universums verknüpfen kann.
Ja, es ist eine psychologische und strukturelle Betrachtung der Quelle, mehr nicht.
Um diese Architektur zu verstehen, müssen wir uns eigentlich zuerst fragen, woher der Autor überhaupt seine Legitimation nimmt.
Okay. Lasst uns das mal aufdröseln. Also, er sagt nicht einfach, hallo, ich bin wütend auf die Regierung, hört mir zu.
Weit gefehlt, ganz weit gefehlt. Normalerweise beruft man sich bei sowas ja auf das Volk oder eine Verfassung. Unser Autor hier wählt einen völlig anderen Weg. Er verlässt direkt im ersten Schritt die irdischen Grenzen.
Warte, die irdischen Grenzen?
Ja, er bezeichnet sich selbst als, ich zitiere, Sprecher der Transzendentalie der Andersheit, des Daseins.
Wow, okay.
Er behauptet, er handle nicht aus eigenem irdischem Antrieb, sondern er sei beauftragt worden.
Von wem?
Und zwar von einer Instanz, die er den Areopah auf dem Planeten Ithaka in den Plejaden nennt.
Warte kurz, stopp. Areopah, das war doch im antiken Athen dieser ehrwürdige oberste Rat, der auf dem Aresfelsen tagte, oder?
Ganz genau, der.
Und er nimmt dieses uralte, irdische Gericht und verpflanzt es auf einen Planeten im Sternenhaufen der Plejaden.
So steht es im Text, ja. Und dieser galaktische Areopah ist laut seiner Aussage ein hohes Gericht. Aber nicht für irgendwas. Es kümmert sich nicht um kosmische Verwaltungsakte.
Sondern?
Es ist ausschließlich für alle Taten zuständig, die den Tod zur Folge haben.
Uff, okay. Wir reden hier also von einer absoluten, ultimativen Instanz.
Richtig. Der Autor sieht sich als Befehlsempfänger eines Gerichts, das über Leben und Tod im Universum wacht.
Wahnsinn. Und wie hat er diesen Marschbefehl bekommen? Gab es da eine E-Mail aus dem All oder wie?
Die Nachricht wurde ihm von zwei Wesen überbracht, die er als androgyne Individualität beschreibt.
Okay.
Ihre Namen? Rope Xidap und Kigan Torix.
Stopp, ich muss hier kurz einhaken. Rope Xidap und Kigan Torix.
Ja.
Sind das Namen von irgendwelchen obskuren Politikern, die ich einfach nicht kenne? Oder reden wir hier plötzlich wirklich über Aliens?
Wir reden über Aliens.
Ich steige gerade etwas aus. Das klingt ja komplett wie aus einer Space Opera.
Was hier faszinierend ist, wir sind hier voll in der kosmologischen Science Fiction. Aber diese Wesen sind nicht einfach nur galaktische Postboten. Der Text gibt ihnen eine hochphilosophische Funktion.
Welche denn?
Rope Xedup und Keegan Torix stellen den, Zitat, Primat der Kunst dar. Sie haben eine vermittelnde Funktion in der Erkenntnisbewegung.
Lass mich schauen, ob ich das verstanden habe. Der Autor behauptet also, dass galaktische Wesen, die für Leben und Tod zuständig sind, ihm Befehle erteilen.
Ja.
Und diese Wesen sind im Grunde personifizierte Kunst. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
Er definiert Kunst hier völlig neu. Für ihn ist Kunst kein Gemälde, das man sich sonntags, weißt du, im Museum ansieht.
Ah, okay.
Kunst ist hier von vornherein als eine kosmische, erkenntnisbringende Kraft definiert. Es ist das Werkzeug, mit dem das Universum Wahrheiten übermittelt.
Das heißt, diese Boten bringen nicht einfach einen Briefumschlag vorbei.
Nein, sie repräsentieren die Idee, dass nur durch künstlerisches Eingreifen die wahre Natur der Realität erkannt und verändert werden kann.
Puh. Okay, wir haben also galaktische Gerichte in den Plejaden und androgyne Kunstwesen, die Erkenntnisse vermitteln.
Genau.
Aber, und das ist mein großes Problem gerade, der Titel des Textes lautet, der BRD-Offizier ist kein Vorbild.
Richtig.
Wie zur Hölle kommt er von intergalaktischen Dimensionen zur deutschen Bundeswehr und zur realen irdischen Politik? Da fehlt mir komplettes Bindeglied.
Das ist der Moment, in dem das kosmische Drehbuch hart auf dem Asphalt der Realität aufschlägt.
Okay, erzähl.
Der Auftrag, den er aus den Plejaden erhalten hat, richtet sich gegen eine, wie er es nennt, sozialfaschistische Wiederaufrüstung des Kolonialregimes.
Aha.
Und er bezeichnet den gesamten deutschen Rechtsraum als eine arimanische Vorhölle.
Eine arimanische Vorhölle? Da schwingt ja fast schon religiöser Wahn mit.
Absolut.
Ahriman ist doch in der altpersischen Mythologie das personifizierte Böse, der Gegenspieler des Lichts, oder?
Richtig, der absolute Zerstörer.
Das ist ja kein normaler politischer Frust mehr. Er sieht die deutsche Gesellschaft als eine Art okkulte Vorstufe zur Verdammnis, die von dämonischen Kräften beherrscht wird.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sieht er es als einen akuten existenziellen Kampf. Und das begründet er damit, dass für ihn die Apokalypse bereits im Gange ist.
Warte mal, die Apokalypse läuft schon?
Ja. Das ist keine abstrakte Warnung für die ferne Zukunft. Wir stecken laut ihm mittendrin. Und er macht das an sehr konkreten geopolitischen Entwicklungen fest.
An welchen denn?
Er wirft der EU-Verwaltung vor, zur, Zitat, Unzeit ein Ukraine-Narrativ geschaffen zu haben.
Also er glaubt, die EU hat buchstäblich einen kosmischen Fahrplan durcheinandergebracht.
Im Grunde ja. Er nutzt dafür den Begriff der Kulturepoche.
Kulturepoche?
Ja, in der Anthroposophie und ähnlichen esoterischen Strömungen geht man davon aus, dass die Menschheit kosmisch festgelegte Entwicklungsphasen durchläuft. Eben diese Kulturepochen.
Okay, verstehe.
Der Autor behauptet nun, dass dieses politische Narrativ der EU dazu geführt hat, dass der anstehende Sprung in die nächste Kulturepoche viel blutiger verläuft, als es eigentlich kosmisch vorgesehen war.
Wow. Wenn du dir das jetzt als Zuhörer anhörst, denkst du dir wahrscheinlich, warum reden die minutenlang über jemanden, der die Verwaltung der Europäischen Union Verstörungen im kosmischen Raum Zeitgefüge verantwortlich macht?
Eine berechtigte Frage.
Aber der Grund, warum wir das hier so intensiv sezieren, ist die beispiellose innere Logik dieses Manifests. Er verwebt alltägliche Nachrichten, also Diskussionen über Aufrüstung oder die EU-Politik, völlig nahtlos mit einem epischen galaktischen Konflikt. Alles hat für ihn eine hyperaufgeladene Bedeutung.
Das ist der Kern solcher Weltbilder. Nichts ist Zufall.
Gar nichts.
Alles Politische ist eigentlich kosmisch. Geopolitische Narrative werden nicht als Interessenskonflikte von Staaten verstanden, sondern als tatsächliche Störungen kosmischer Gesetzmäßigkeiten.
Aber das wirft bei mir eine ganz praktische Frage auf.
Schieß los.
Wenn die Apokalypse schon läuft, wenn wir in einer arimanischen Vorhölle leben und die Kulturepoche blutig entgleist ist, was ist dann sein Plan?
Ah, da kommen wir zum Kern.
Will er einfach nur destruktiv gegen das System wüten? Oder gibt es bei all dieser Dunkelheit eine konstruktive Lösung? Wie repariert man bitte eine kosmische Störung?
Hier greift er wieder auf die Kunst zurück.
Auf die androgynen Kunstwesen.
Indirekt. Die Antwort auf die politische Apokalypse ist für ihn eine zutiefst künstlerische Intervention. Sein Ziel ist es, die, wie er sagt, soziale Plastik zu verlebendigen.
Soziale Plastik.
Er setzt im Text direkt das Wort Beuys in Klammern dahinter. Er bezieht sich also auf Joseph Beuys und seinen erweiterten Kunstbegriff.
Okay, erklär das mal für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Kunstgeschichte studiert hat. Was genau meint er mit sozialer Plastik?
Beuys prägte ja die Idee, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Aber nicht in dem Sinn, dass jeder toll malen kann, sondern dass die Gesellschaft selbst das Kunstwerk ist.
Ah, okay.
Die soziale Plastik ist die Gemeinschaft, die Wirtschaft, das Rechtssystem. All das ist formbares Material. Wie Ton oder Wachs.
Und der Autor nimmt das wörtlich.
Extrem wörtlich. Er will durch diese künstlerische Methode resiliente Poleis erschaffen.
Poleis? Wie die antiken Stadtstaaten?
Genau, widerstandsfähige Stadtstaaten im Kleinen. Dadurch soll der Weg freigeräumt werden für die, Zitat, Transzendenzialie der Schönheit und den objektiven Idealismus.
Hier wird es wirklich interessant. Lass mich das mal an ein Bild übersetzen.
Gerne.
Er betrachtet die gesamte Realität, also die Stadt, die Bürgersteiger, die Gesetze, die Passanten, als einen riesigen Klumpenton.
Richtig.
Ein Protest ist für ihn also keine Demonstration, bei der man Schilder hochhält, um Politiker zu überzeugen.
Nein, überhaupt nicht.
Sein Protest ist ein Skalpell. Er schneidet an der Struktur der Gesellschaft selbst herum.
Schön gesagt. Er nutzt dafür den Begriff der Performance Art, der Argonautik, als, ich zitiere nochmal, symbolische Intervention in das Machtdispositiv.
Auf gut Deutsch gesagt, er glaubt, er hackt das System.
Exakt.
Ein Dispositiv ist ja ein unsichtbares Netz aus Regeln und Machtstrukturen, das uns alle steuert. Und er denkt, wenn er an der richtigen Stelle eine künstlerische Performance durchführt, zerschneidet er diese unsichtbaren Fäden. Er ändert buchstäblich den Quellcode der Gesellschaft.
Er führt gewissermaßen einen Zauberspruch aus, wenn wir uns an die androgynen Kunstwesen vom Anfang erinnern. Kunst ist für ihn nicht dekorativ, sie ist operativ. Sie verändert die physikalische und gesellschaftliche Realität.
Das ist eine gewaltige, kosmische und philosophische Theorie. Aber wenn man glaubt, man müsse die Galaxie vor dem Untergang retten und den Quellcode der Realität hacken, geht man normalerweise nicht einfach mit bunter Kreide auf die Straße.
Naja, er schon.
Wie kommt er denn von den Plejaden und dem Areopag nach Nordrhein-Westfalen? Wo genau passiert diese magische Operation?
Tja, wir landen hart in der Realität. Der Schauplatz dieses ganzen kosmischen Dramas ist der Rüttenscheider Stern in der Kommune der Stadt Essen.
Echt jetzt?
In Essen.
Ja.
Ein ganz realer, recht belebter Verkehrsknotenpunkt und Einkaufsstraße mitten im Ruhrgebiet. Genau dort baut er seine Bühne auf.
Wahnsinn. Und wie sieht diese Performance-Art der Argonautik auf dem Rüttenscheider Stern konkret aus? Was tut er da physisch?
Er schreibt laut dem Dokument kurze Texteinheiten mit Kreide auf den Bürgersteig und skandiert diese gleichzeitig sehr laut. Es sind drei spezifische Parolen.
Welche?
Erstens der Titel. Der BRD-Offizier ist kein Vorbild.
Okay.
Zweitens. Nieder mit dem Sozialfaschismus. Nieder mit dem oligarchischen Terrorsystem.
Harter Tobak.
Und die dritte Parole hat eine sehr interessante grammatikalische Stolperfalle. Er schreibt nämlich, Deutschland ist das Armenhaus, ist Europa.
Deutschland ist das Armenhaus, ist Europa. Das klingt, als hätte sich da in der Hitze des Gefechts beim schnellen Schreiben auf den Boden so ein Fehler eingeschlichen.
Ja, den er aber in seinem Protokoll genau so übernommen hat.
Er hackt das System also mit Straßenkreide am Rüttenscheider Stern in Essen. Wie reagiert denn das Machtdispositiv darauf? Also was passiert nach dieser Aktion?
Der Text wird an dieser Stelle erstaunlich intim und auch verletzlich.
Inwiefern?
Der Autor berichtet, dass er im Anschluss an seine Aktion zwei intensive Gespräche über sein Vorhaben führen konnte.
Na, immerhin.
Ja, aber dann zieht er ein Resümee, das von tiefer Frustration geprägt ist. Er schreibt, dass diese Gespräche immer noch nicht die übersinnliche Qualität erreicht haben, die wünschenswert ist. Der Gemeinschaftsgeist zeige sich nur sehr zaghaft.
Also, was bedeutet das alles? Liegt hier nicht eine unfreiwillige, aber wirklich unfassbar tiefe Tragik vor? Lass uns da mal kurz innehalten.
Ja, die Tragik ist kaum zu übersehen.
Stell dir mal die Fallhöhe vor. Da steht dieser Mensch auf dem Rüttenscheider Stern. In seinem Kopf trägt er das Schicksal von Milliarden Menschen. Er spricht für ein galaktisches Gericht.
Den Areopag.
Genau. Er kämpft gegen Dämonen, gegen eine Vorhölle. Er versucht das Höchste, also die Transzendentaliger Schönheit, durch das Einfachste, Kreide auf Stein, zu erzwingen. Es geht für ihn um absolut alles.
Und dann kollidiert diese innere epische Matrix mit der absoluten Banalität eines Dienstagvormittags in Essen.
Genau das. Dann führt er ein Gespräch mit zwei Fußgängern, die wahrscheinlich gerade Brötchen geholt haben oder einfach auf die Straßenbahn warten.
Die wollen wahrscheinlich nur nach Hause.
Eben. Und er ist allen Ernstes frustriert, dass in so einem Plausch über Sozialfaschismus und intergalaktische Gerichte keine übersinnliche Qualität aufkommt.
Es ist eine enorme Isolation, die aus diesen Zeilen spricht.
Absolut. Niemand um ihn herum sieht die Welt durch diese extrem hochauflösende apokalyptische Brille. Niemand versteht, dass gerade vor der örtlichen Bäckerei der Kampf um die Kulturepoche ausgetragen wird.
Die Diskrepanz zwischen seinem inneren Drehbuch und der äußeren Welt könnte krasser wirklich nicht sein. Und doch, und das ist wichtig, gibt er nicht auf.
Wie endet der Text?
Er endet mit einem schlichten, aber sehr vielsagenden Hinweis, in Klammern, wird fortgesetzt.
Ah,
er erkennt zwar, dass die Passanten ihn nicht verstehen, aber er schließt daraus nicht etwa, dass sein Weltbild falsch ist. Er schließt daraus, dass er einfach weiter performen muss. Die Intervention in das System ist für ihn noch nicht abgeschlossen.
Das ist vielleicht das Faszinierendste an dieser ganzen Analyse heute. Es zeigt uns, welch ein unglaubliches Universum an Bedeutung, an Mythologie und Philosophie in einer einzigen, auf den ersten Blick völlig banalen Straßenaktion stecken kann.
Ja, das ist schon gewaltig.
Wir haben heute eine Reise gemacht, die bei einem Gericht auf den Plejaden begann, die uns durch die Idee der Apokalypse und die Kunsttheorie von Joseph Beuys geführt hat und die am Ende auf dem Asphalt in Nordrhein-Westfalen endete. Und wir sehen, dass dieser persönliche, kosmische Kreuzzug für ihn einfach weitergeht.
Es hört nicht auf.
Wenn du das nächste Mal an einem ganz normalen Tag durch die Stadt gehst und jemanden siehst, der Parolen ruft oder etwas auf den Boden schreibt, dann denk an diese Tiefenanalyse. Für dich mag es im Vorbeigehen nur ein kurzer, vielleicht irritierender Moment sein. Aber in der Gedankenwelt dieser Person entscheidet sich vielleicht genau in dieser Sekunde, mit diesem einen Kreidestrich, das Schicksal von ganzen Galaxien.
Das führt mich eigentlich zu einem letzten weiterführenden Gedanken, den man sich als Zuhörer wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen sollte.
Unbedingt. Egal welche jetzt.
Genau. Sei es auf der Straße mit einem Schild oder sei es in einer hitzigen Diskussion im Internet. Was wäre, wenn jeder insgeheim nach einem so massiven internen Performance-Drehbuch handelt?
Wow, okay.
Vielleicht nicht gerade mit Aliens und den Plejaden, klar, aber mit sehr tiefen, völlig unerschütterlichen Narrativen von Gut und Böse, von Rettung und absolutem Untergang.
Ja, das ist ein starker Gedanke.
Wie sehr würde sich unsere Gesellschaft, unsere Art, wie wir miteinander diskutieren und streiten, verändern, wenn wir in der Lage wären, diese inneren kosmischen Skripte unserer Gegenüber zu lesen, noch bevor wir das erste Wort miteinander wechseln?
Das ist eine fantastische Frage. Würden wir verständnisvoller reagieren oder würden wir vielleicht noch schneller den Rückzug antreten, wenn wir sehen, gegen welche unsichtbaren Dämonen unser Gegenüber da gerade kämpft?
Tja.
Es erinnert uns daran, dass wir nie nur die Fakten eines Konflikts sehen, sondern eigentlich immer nur die Spitze eines gigantischen, oft unsichtbaren Eisbergs aus Überzeugungen und tiefen Ängsten.
Sehr treffend formuliert.
Danke, dass du heute wieder mit uns in diese doch sehr komplexe Materie abgetaucht bist. Bis zur nächsten Tiefenanalyse.
Bis dann.